Hungrige schwarze Löcher. Das klingt ziemlich gruselig. Also, schwarze Löcher sind ja an sich schon bizarr genug, diese Sperrzonen des Universums, von denen es kein Entkommen gibt. Aber solche, die auch noch fressen und dann auch noch so richtig, richtig riesig sind, nämlich super massereich mit Milliarden Sonnenmassen. Und es kommt noch dicker, solche, die ihre Galaxien komplett überstrahlen und aus den Zeiten des ganz jungen Universums ihr Licht zu uns schicken. Da darf man sich fragen, wie bitte? Wie soll denn Strahlung von schwarzen Löchern entkommen? Das geht. Sie sind eigenartig und stellen uns vor so manches Rätsel. Quasare. Hallo liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkssternwarte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana Steuer, ich bin Astrophysikerin und Mitglied der Volkssternwarte und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Vor ein paar Wochen erst ist der leuchtkräftigste Quasar ever sozusagen entdeckt worden, den wir bisher kennen. Und er trägt den klangvollen Namen J0529-4351. Er ist 17 Milliarden Sonnenmassen schwer, 12 Milliarden Lichtjahre weit weg und 500 Billionen Mal heller als die Sonne. Das klingt alles nach ganz schön viel und Rekorden und ja, heftig. Aber fangen wir mal von vorne an. Was sind denn Quasare überhaupt? Das ist ja allein schon ein ganz eigenartiger Name. Der steht für Quasi-Stellar Radio Source, also quasi-stellare Radioquelle. Und es handelt sich hierbei tatsächlich um aktive, supermassereiche, schwarze Löcher. Das war aber nicht unbedingt immer klar. Als man zum ersten Mal Quasare beobachtet hat, erschienen sie wie eigenartige Objekte, die nicht flächig leuchteten, wie Galaxien das tun, also die verteilt sind in ihrer Leuchtkraft, sondern sehr punktförmig sind, wie ein Stern eben. Und dabei senden sie Radiostrahlung aus, also so kommt das stellare Radioquelle aus dem Namen her, und wirken im optischen Licht so leicht bläulich. Sowas grundsätzlich zu messen ist erstmal noch nicht so eigenartig. Wir haben einen Stern, meinetwegen, ja, es schaut aus wie ein Stern, der Radiostrahlung aussendet und ja, wirkt so ein bisschen bläulich, aber daran ist noch nichts eigenartig. Eigenartig wurde es erst, als man die Rotverschiebung eines solchen Quasars, einer solchen Quelle zum ersten Mal 1963 gemessen hat, hat man festgestellt, boah, irgendwas ist hier strange. Diese Dinger sind wahnsinnig weit weg, leuchten aber immer noch super hell bei uns am Nachthimmel. Also wenn man mit dem Teleskop drauf schaut, schaut das aus, als wäre das ein lokaler Stern. Und dabei hat man aber mit den Rotverschiebungen, die man messen konnte, damals festgestellt, boah, die Dinger sind Milliarden Lichtjahre weit weg. Die müssen ja vor Ort bei sich selbst eine eigene Leuchtkraft haben, die unglaublich ist. Wenn die so weit weg sind und immer noch so hell bei uns am Himmel erscheinen, dann müssen das praktisch die hellsten Objekte oder eine der hellsten Objekte sein, die wir im Universum überhaupt haben. Und so ist es auch, wenn man sich jetzt hier unseren neuesten Fund anschaut, 500 Billionen, Billion, die deutsche Billion, nicht die englische Billion, das ist unsere Milliarde, Billion, 500 Billionen Mal heller als die Sonne. Und inzwischen sind Rotverschiebungen von Quasaren bekannt bis zu 7,1. Das ist sehr, sehr früh im Universum. Da war das Licht fast 13 Milliarden Jahre unterwegs. Also man kann das auch andersrum sich denken bei der Aussendung des Lichts. Wenn wir jetzt bei dem Quasar von Rotverschiebung 7 oder 7,1 sind, dann war das Universum, als das Licht losgeschickt wurde, also als dieser Quasar praktisch so existiert hat, wie wir ihn heute sehen, erst ein paar hundert Millionen Jahre alt. Und das ist wirklich sehr, sehr jung. Das behalten wir mal im Hinterkopf, dass das Universum da sehr, sehr jung gewesen sein muss, als diese Quasare eben ihre Unglaublichkeit entfaltet haben und wir sie heute eben nach 13 Milliarden Jahren, teilweise, nicht immer, manche sind ein bisschen näher dran, dass wir nach 13 Milliarden Jahren, die das Licht unterwegs war, heute ihre Leuchtkraft, ihre Macht erkennen können. Ich hatte ja vorhin gesagt, Quasare sind quasi stellare Radioquellen, denn sie sind keine Sterne, sondern sie sind schwarze Löcher, tatsächlich supermassereiche, aktive schwarze Löcher. Jetzt wissen wir alle, schwarze Löcher sind nicht hell. Aber Das heißt nicht, dass die Materie um das schwarze Loch herum nicht leuchten kann. Denn es gibt schwarze Löcher, die haben Akkretionsscheiben. Und Akkretionsscheiben heißt einfach nur, die haben so eine Scheibe an Material, was um sie rumsaust und von der sie akkretieren. Das heißt also Materie zu sich hin saugen und verschlingen. Quasare sind also supermassereiche schwarze Löcher mit einer solchen Akkretionsscheibe, von der sie aktiv fressen. Also die Materie rauscht da um das schwarze Loch herum immer schneller und schneller und fällt dann auf den inneren Bahnen irgendwann ins schwarze Loch hinein, also über den Ereignishorizont, wo dann auch Licht keine Chance mehr hat zu entkommen. Aber das Material, was sich noch außerhalb des Ereignishorizonts befindet, das wird wahnsinnig stark aufgeheizt, weil es ja so schnell rotiert und wird zum Plasma, also mehr oder weniger zum geladenem Gas und beginnt so zu strahlen. Das ist schlichtweg auch damit zu erklären, dass es natürlich heiß ist. Dann gibt es da noch so ein paar Prozesse wie Bremsstrahlung und so weiter, die durch die geladenen Teilchen hervorgerufen werden. Das heißt, wir haben eine Strahlungsquelle und dieses Leuchten, was man sieht von den Quasaren, ja, dieses unglaublich helle Leuchten, das kommt tatsächlich von der Akkretionsscheibe um dieses supermassereiche schwarze Loch. Nicht von dem schwarzen Loch selbst natürlich. Es gibt in dem Zusammenhang die Eddington-Leuchtkraft bzw. die Eddington-Akkretionsrate. Die dient dazu, das Vermögen einer Quelle einzuschätzen, Materie aufzusammeln. Und die bei der Akkretion frei werdende Gravitationsenergie in Form elektromagnetischer Wellen abzustrahlen. Das Eddington-Limit ist sozusagen diese maximale Akkretionsrate. Ja? Wie viel Materie, wie viel Material kann ein schwarzes Loch oder irgendeine andere Quelle, meistens sind es dann eben schwarze Löcher, weil die einfach so hohe gravitative Potenziale haben, wie viel kann das per Rate, also pro Zeiteinheit maximal fressen? Also wie viel kann das schwarze Loch pro Sekunde, sagen wir mal, verschlingen? Und da gibt es tatsächlich eine Grenze, denn der Gravitationsdruck nach innen, den die Materie spürt aufgrund des schwarzen Lochs, was da ist, der kann ausbalanciert werden und zwar durch den Strahlungsdruck nach außen. Wir haben ja gesagt, durch diese Rotation und dieses Aufheizen der Materie beginnt diese Akkretionsscheibe zu strahlen und das führt zu einem Druck nach außen, ja, sodass die Strahlung geht weg vom Quasar, weg vom schwarzen Loch und drückt dabei die restliche Materie in der Akkretionsscheibe auch nach außen weg. Und je mehr Masse das schwarze Loch pro Zeit frisst, desto stärker strahlt auch diese Akkretionsscheibe. Das heißt, es gibt ein Limit oder es gibt eine Balance, dann ist das Eddington-Limit erreicht, wenn der Gravitationsdruck gleich dem Strahlungsdruck nach außen ist. Ja, dann kann nicht noch mehr Materie pro Zeiteinheit ins schwarze Loch fallen. Das heißt, es gibt eine Grenze, wie schnell dann auch solche supermassereichen schwarzen Löcher zum Beispiel wachsen können pro Zeit. Dieser leuchtkräftigste Quasar, den wir gerade entdeckt haben, der vertilgt pro Tag eine Sonnenmasse. Und diese Quasare sind an sich sehr, sehr nah immer am Eddington-Limit. Also die sind sehr nah an dieser maximalen Akkretionsrate, die überhaupt möglich ist. Wir haben es jetzt schon öfter gehört, diese Dinger sind wahnsinnig hell. Die leuchtkräftigsten Quasare, eben auch der natürlich, denn der ist der Rekordhalter, den wir gerade gefunden haben, die erreichen, wie gesagt, hunderte Billionen Sonnenleuchtkräfte und übertreffen normale Galaxien bei weitem. Das heißt, die sind heller als die gesamte Galaxie außenrum, denn meistens sind die Quasare aktive, supermassereiche schwarze Löcher, die im Kern von Galaxien sind, also aktive Galaxiekerne, das nennt man auch AGNs, Active Galactic Nuclei auf Englisch. Ein Quasar kann zum Beispiel entstehen durch das Mergen, also das Verschmelzen von zwei Galaxien. Wenn wir zwei mittelmäßig große Galaxien haben, die beide ein supermassereiches schwarzes Loch in ihrem Zentrum haben und dann verschmelzen auch irgendwann diese beiden schwarzen Löcher, zum Beispiel auch wenn Andromeda und Milchstraße kollidieren. Und das kann dann dazu führen, dadurch, dass dann auch sehr viel Gas in Aufruhr ist und sich sehr viel Materie bewegt, dass das neue schwarze Loch, was dann entsteht, sozusagen aktiv wird, anfängt aktiv zu fressen, diese Akkretionsscheibe hat. Und das kann eben auch passieren, wenn Andromeda und Milchstraße miteinander verschmelzen, zu Milkdromeda werden, wie man sie manchmal nennt, mit einem neuen, noch massereicheren schwarzen Loch im Zentrum, dass dann diese neue Supergalaxie kurzfristig zum Quasar wird, also oder der Kern dieser Galaxie kurzfristig zum Quasar wird, da dann der Quasar zündet, ja. Also dadurch, dass dann das umliegende Gas aus der frisch geborenen neuen Galaxie sozusagen anfängt, auch das schwarze Loch zu fallen und dann hat man eben einen Quasar, einen aktiven Galaxiekern. Das ist aber nur für begrenzte Zeit immer möglich. Kein Quasar strahlt ewig so hell und nach einiger Zeit, je massereicher das schwarze Loch ist, desto schneller hört die Aktivität des Quasars auf und er wird wieder zum schlafenden schwarzen Loch. Also das schwarze Loch ist kein Quasar mehr, sondern ein schlafendes schwarzes Loch dann. Denn die Strahlung, die Jets und die Materie, die der Quasar ausspuckt, heizen das interstellare Medium um ihn herum auf und kann es aus der Galaxie katapultieren. Also es gibt dann keinen Nachschub mehr für diese Akkretionsscheibe. Irgendwann hat er alles aufgefressen und den Rest rauskatapultiert aus der Galaxie. Und so geht dann dem Quasar der Brennstoff aus. Ja, der braucht Materie, um so stark leuchten zu können. Und dann erstickt er einfach. Die meisten Quasare, die wir heute kennen, sind sehr weit von uns entfernt, also kommen wirklich aus dem ganz, ganz frühen Universum. Und das heißt, sie müssen auch sehr früh dementsprechend natürlich entstanden sein. Also wenn wir wissen, okay, da ist ein Quasar wenige 100 Millionen Jahre nach dem Urknall, dann muss er ja auch in dieser Zeit irgendwie entstanden sein. Und das stellt die Kosmologie und die Strukturbildung etwas vor eine Herausforderung. Denn wir sind uns nicht zu 100% und in allen Mechaniken und Abläufen 100% sicher, wie so früh so gigantische schwarze Löcher entstehen konnten. Also weniger als 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall. Wir wissen, dass schwarze Löcher entstehen durch den Kollaps von großen Sternen, sehr massereichen Sternen, und supermassereiche schwarze Löcher, so wie wir momentan das Universum verstehen oder nach unserem aktuellen Wissensstand, entstehen, indem mehrere kleinere schwarze Löcher immer wieder miteinander verschmelzen. Und diese schwarzen Löcher eben fressen, also sich Materie ansammelt. Aber wir haben ja auch gerade vom Eddington-Limit gesprochen. Also es gibt eine maximale Wachstumsrate, die schwarze Löcher haben. Die können nicht beliebig schnell, beliebig groß werden. Und das heißt, in diesem ganz, ganz frühen Kosmos ist es nicht ganz klar, ob die Bedingungen ausreichend waren, um solche gigantischen, supermassereichen schwarzen Löcher zu schaffen, die dann als Quasare ihr Licht hinausgeschickt haben und deren Licht uns heute nach Milliarden Jahren erreicht. Die Häufigkeit der Quasare nimmt tatsächlich zu mit der Entfernung. Das heißt, wir sehen, je größer die Entfernung zu uns, desto mehr Quasare. Sie waren früher also wirklich häufig. Das war kein Einzelfall, dass es ein supermassereiches schwarzes Loch so früh im Universum gab, sondern es sind sehr viele. Es gibt momentan ein paar Theorien, die ganz gut funktionieren, die sagen, dass solche frühen supermassereichen schwarzen Löcher direkt entstanden sind. Also, dass es da nicht erst Sterne gab, die kollabiert sind und sich dann die schwarzen Löcher, die kleineren, miteinander verschmolzen sind, sondern dass es vielleicht sehr früh eine kollabierende Gaswolke gab an diesen Stellen, die dann direkt zum schwarzen Loch wurde. Also nicht erst diesen Umweg über viele verschiedene Sterne gemacht hat, sondern riesengroße Wolken sozusagen, die zusammengefallen sind und direkt diese supermassereichen schwarzen Löcher gebildet haben. Es gibt auch noch eine andere, sehr beliebte, sage ich mal, in der Öffentlichkeit sehr beliebte Theorie. In der Wissenschaft ist sie sehr stark umstritten und ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, die meisten Forschenden halten das für ja, große Spekulation. Und zwar ist das die Idee, dass es anstatt dieser Gaswolken, die dann direkt kollabiert sind oder neben den Gaswolken, das kann ja auch sein, dass es verschiedene Mechanismen gab, die primordialen schwarzen Löcher als Keime gab. Primordiale schwarze Löcher brauchen eine ganz eigene Folge, um die von A bis Z ein bisschen durchzugehen. So viel nur hier. Primordiale schwarze Löcher sind eine Theorie. Bisher haben wir kein einziges davon gefunden. Und zwar, dass schwarze Löcher sehr, sehr früh im Kosmos entstanden sind und wirklich viel früher zum Beispiel als die kosmische Hintergrundstrahlung entstanden ist, also 380.000 Jahre nach dem Urknall. Noch, noch viel früher, als das Universum wirklich so klein war wie ein Atom in manchen dieser Theorien. Und dass sich durch die Quantenfluktuationen, die es damals gab, eben direkt schwarze Löcher gebildet haben. Dass dort an manchen Stellen das Universum einfach dicht genug war am Anfang, dass sich sofort schwarze Löcher gebildet haben. Und nach diesen Theorien könnten manche dieser schwarzen Löcher überlebt haben in den späteren Kosmos hinein und dann als Keime wirken. Also wenn man dann schon schwarze Löcher hat, sozusagen ganz früh im Kosmos, dann können die natürlich sehr früh anfangen, Material zu akkretieren. Also muss man nicht warten, bis ein Stern erstmal gestorben ist. Und das kann natürlich auch sein, also wenn man diesen Theorien folgt, dass diese primordialen schwarzen Löcher, die sind wahrscheinlich nicht supermassereich entstanden, so wie wir sie jetzt kennen, mit Milliarden Sonnenmassen, sondern aber eben als Ausgangspunkt gedient haben könnten, also primordiale schwarze Löcher. Ist wie gesagt eine spekulative Theorie. Diese Idee, dass es direkt aus den kollabierenden Gaswolken entstanden sein könnte, sehr viel später, als der CMB schon lange so entstanden war, wie wir ihn heute kennen, also dann auch erst Millionen Jahre nach dem Urknall. Diese Theorie steht auch da. Da gibt es ein paar sehr gute Simulationen, die das auch zu bestätigen scheinen. Aber es bleibt interessant. Also wie gesagt, primordiale schwarze Löcher, vielleicht mache ich da mal eine Folge dazu. Sind auf jeden Fall auch sehr spannende Vorstellungen oder Theorien. Nur wir haben bisher kein einziges gefunden. Es wird teilweise danach gesucht. Bis jetzt haben wir da noch keine Beweise dafür. Was wir aber wissen ist, dass es diese Quasare gibt. Ja? Also dass es diese supermassereichen schwarzen Löcher im frühen Universum auf jeden Fall gegeben hat. Denn wir sind uns ziemlich sicher, dass wir ungefähr verstehen, wie Quasare funktionieren. Also dass sie dieses schwarze Loch, dieses riesige schwarze Loch brauchen, um diese unfassbaren Leuchtkräfte zu erreichen. Eben wie J0529-4351. Der eine Sonnenmasse am Tag verschlingt und 500 Billionen mal heller ist als die Sonne. Also ich werde echt nicht müde, das zu sagen. Die Akkretionsscheibe um ihn herum hat eine Ausdehnung von 7 Lichtjahren. Das ist auch echt gewaltig. Ein Riesensystem. Und die Akkretionsscheibe strahlt mit einer Leistung von 2×10^41 Watt. Also das sind unglaubliche Energien, die da im Spiel sind. Und tatsächlich hat man dieses Objekt auch zunächst zu hell für einen Quasar gehalten. Also man hat den beobachtet und hat gesagt, das kann nicht sein. Wie soll das Ding so hell sein? Aber es stellte sich heraus, es ist tatsächlich ein wahnsinnig helles Ding. Ein wahnsinnig heller Quasar. Ein supermassereiches, hungriges, fressendes, schwarzes Loch. Also es bleibt spannend im Bereich der Quasare, auch die Frage, wie sie so entstanden sein könnten, und vielleicht finden wir ja nochmal den nächsten Rekordbrecher, so ist das ja oft in der Astronomie, wenn man einmal das hellste, größte, massereichste, was auch immer gefunden hat, dann lässt es meistens nicht ganz so lange drauf warten, dass das Universum ankommt und sagt, hey, da gibt's noch einen noch größeren, noch helleren, noch wilderen, und ich bin mir sicher, vielleicht nicht den Helligkeitsrekord, aber da werden sicher noch mal Rekorde geknackt werden. Was die Quasare angeht, für mich eine bedeutendste oder eine wahnsinnig spannende Objektklasse im Universum. Also dass man sich das wirklich vorstellen muss. 500 Billionen Sonnenleuchtkräfte und das Ganze 12 Milliarden Lichtjahre weit weg. Das ist schon unfassbar. Ich hoffe, ihr seid jetzt genauso begeistert von den Quasaren wie ich, und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, falls es da was Neues gibt. Ansonsten schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.